fm.de.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hallo, hier spricht Weltreiter Lutz Pfannenstiel. Ich wünsche viel Spaß und einen wunderschönen Abend beim Herrengedeck mit Andreas Kulik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Und zwar aus dem Stadion in der Büchsengasse. Und hier begrüßt euch Andreas Kulik. Schönen guten Abend. Vom 11. bis 24. Juli 2016 fand in Baden-Württemberg die UEFA U19 Euro statt. Über 160.000 Zuschauer bedeuteten einen neuen Besucherrekord für eine U19 Endrunde. Sie sahen 16 Spiele an 10 verschiedenen Austragungsorten und den Junioren Frankreichs gelang schließlich, was der A-Nationalmannschaft im eigenen Land zuvor verwehrt geblieben war. Sie setzten sich die europäische Fußballkrone auf. Ein paar Fakten und Zahlen zum Turnier gefällig? Bitteschön. Auf dfb.de ist nachzulesen. Französisches Spektakel. Im Angriff drückten die Franzosen der EM ihren Stempel auf. Jean-Kevin Augustin wurde mit 6 Treffern Torschützenkönig. Kylian Mbappé erzielte 5 Tore. Mit 10 von insgesamt 11 Toren brachte das Duo den Nachwuchs der Equipe Tricolore beinahe im Alleingang ins Endspiel. Beim 5:2 gegen die Niederlande im entscheidenden Vorrundenspiel machten Mbappé und Augustin alle 5 französischen Treffer. Die U19 als Publikumsmagnet. Insgesamt haben 162.972 Zuschauer die 16 Turnierspiele besucht. Die Stadionauslastung über das gesamte Turnier hinweg lag bei 60%. Der Schnitt bei mehr als 10.000 Zuschauern. Italien auf den Punkt da. Effektivität bei Standardsituationen katapultierte den italienischen Nachwuchs ins EM-Endspiel. Die Azzurrini erzielten alle ihre 5 Treffer bei ruhendem Ball. Allein 4-mal erfolgreich war dabei Außenverteidiger Federico Di Marco. Frühstarter. Auf Treffer ließen die Spieler der 8 Mannschaften zumeist nicht lange warten. 10 Tore fielen in der ersten Viertelstunde. So viele wie in keinem anderen 15-minütigen Abschnitt. Fair geht vor. Der Trend der Euro in Frankreich bestätigte sich auch bei der U19. Unschöne Foulszenen blieben in den 2 Wochen in Baden-Württemberg eine Seltenheit. Die Schiedsrichter zückten nur einmal die rote Karte nach einer Notbremse des Niederländers De Jovaisio Seyfuik. Kurzarbeiter. Ein prominenter Name aus dem österreichischen Fußball war der Mann für die kostbaren Momente. Patrick Hasenhüttl, Sohn von RB Leipzigs neuem Trainer Ralf Hasenhüttl, kam bei 2 Einwechslungen nur auf 6 Minuten Spielzeit und war damit der Kurzarbeiter der EM. Und 4 gewinnt. Im Playoff-Spiel um die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft in Südkorea zwischen Deutschland und den Niederlanden, 5:4 im Elfmeterschießen, wurden in Sandhausen erstmals in der Fußballgeschichte 4 Auswechslungen pro Mannschaft in einem Pflichtspiel vorgenommen. Oranje-Spieler Michael Flapp kam in der Verlängerung für Laros Duarte. In der deutschen Mannschaft kam Emanuel Joya als 4. Einwechselspieler für Janis Horn. Die neue Regel, mit der die UEFA der Überbelastung der Spieler entgegenwirken will, wurde bei der U19 EM erstmals getestet. Erlaubt ist eine 4. Auswechslung nur innerhalb der Verlängerung. Europa. zurück auf der 102,6 mit dem Herrengedeck am Sonntagabend. Vom 11. bis 24. Juli fand sie also statt, die UEFA U19 Euro in Baden und Württemberg. Ich liefere euch jetzt einen Erlebnisbericht. Es sind die letzten Tage vor dem Turnier, die letzte Gelegenheit für die Teams, sich den nötigen Feinschliff für die U19-EM zu holen. Spielzüge einzuüben, Standards zu trainieren, taktische Mittel zu verinnerlichen und sich auf die Vorrundenspiele zu fokussieren. 4 Teams sind in Stuttgart, 4 in Ulm untergebracht. Jeweils im ansässigen Maritimhotel. In Ulm, vor dem Hoteleingang, herrscht ein buntes Treiben. Mannschaftsbusse werden eingeparkt. Auf den ersten Blick sehen die Busse alle gleich aus. Silber lackiert und mit dem grün-gelben Logo der U19-EM versehen. Es sieht schon irgendwie nach großer Fußballbühne aus. Für die meisten Passagiere ist das aber noch Zukunftsmusik. Noch sind sie aufgehende Sterne. Das Motto dieser EM steht unübersehbar auf allen Frontscheiben geschrieben. Der Blick schweift zum Heck und es wird ersichtlich, worin sich die Busse unterscheiden. In Englisch ist jeweils das Team zu lesen, für das die Insassen auflaufen. Austria, Croatia, England, France, Italy, Netherlands, Portugal und Germany sind die Teilnehmer der 32. U19-Endrunde. Und in jedem dieser Länder sollen während der 2 Turnierwochen die Sterne besonders hoch und leuchtend aufgehen. Damit das klappt, wird scheinbar nichts dem Zufall überlassen. Die Verbände haben offenbar keine logistischen Hürden gescheut. So laden englische Betreuer gerade kistenweise Nahrungsmittel aus einem Lieferwagen von der Insel aus und karren die Verpflegung ins Hotel. Seit wann achten ausgerechnet Engländer auf ihre Ernährung? Der teameigene Koch, der für die Zubereitung der Speisen zuständig sein dürfte, ist nirgendwo zu sehen. Es ist früher Nachmittag, da hat er wohl frei. Oder ist er drinnen? Dort herrscht um diese Zeit eine gedämpfte Atmosphäre. Die Spieler sind zur Mittagsruhe auf ihren Zimmern. Außer den beiden Mitarbeitern an der Rezeption und 2 Security-Menschen ist niemand zu sehen. So ungenutzt wirken die teuren Lounge-Sessel im sehr großen Eingangsbereich des 4-Sterne-Hotels verloren. Etwas anders sieht es im Presseraum aus, den die UEFA eigens im Hotel eingerichtet hat. Hier wurde gearbeitet. Stapel von Papieren, unzählige Kabel und randvolle Mülleimer belegen es. Aber inzwischen sind auch hier nur noch 2 Leute vor Ort. Gibt es im Hotel etwa eine Tandempflicht? Der Rest ist jedenfalls ausgeflogen oder sich vorbereiten auf das, weshalb sie eigentlich hier sind. Fußball. Und den wird es dann auch noch geben. Unter anderem in Ulm. Nicht mal das Gegenteil, nicht Getaway, sondern Comeback. Und zwar ins Stadion in Ulm, ins Donaustadion. Am 12. Juli 2016 stehen sich dort im Donaustadion nämlich um 12 Uhr mittags Kroatien und die Niederlande in der Vorrunde der U19 Euro gegenüber. Eurosport überträgt das Match live wie die anderen 15 Partien dieser EM auch. 6.150 Zuschauer sind zu diesem Spiel gekommen. Tags zuvor waren 54.689 Besucher zum Eröffnungsmatch zwischen Deutschland und Italien in die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart geströmt, wo sie den Gastgeber mit 0:1 verlieren sahen. Ein Handelfmeter brachte die Entscheidung. Selbstverständlich möchte man mit Gedanken an die gerade zu Ende gegangene EM in Frankreich sagen. Unter den Zuschauern in Ulm befinden sich fast ausschließlich Schulklassen. Der DFB hatte in Kooperation mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg allen Schulen vergünstigte Tickets zum Preis von 2 Euro angeboten. Bei dieser Schar an Schülern sind dementsprechend auch ein paar Lehrer zu sichten. Und einige kroatische Rentner. Sie stehen an die Balustrade gelehnt, rauchen, unterhalten sich und granteln. Oder sind es gut getarnte kroatische Scouts? Carlo Ancelotti wurde schließlich auch gesichtet, auf der Haupttribüne nämlich. Freudestrahlend kommt eine Schülergruppe zurück in den Block. Die Jugendlichen erzählen stolz, dass sie gerade einige Selfies mit einem berühmten Fußballstar aufgenommen hätten. Den Namen des Kickers konnten sie leider nicht in Erfahrung bringen. Ein kurzer Blick zum Ort der Aufnahme zeigt, dass der oft Fotografierte immer noch freundlich und geduldig für weitere Schnappschüsse zur Verfügung steht. Es ist Stefan Beyerl, der Trainer des SSV Ulm 1846, den sich die Schüler geschnappt haben. Seine Ausdauer und Nachsicht als Selfie-Fotomodell erinnern an die eines Cristiano Ronaldo bei der EM. Auf dem Rasen schlagen die aufgehenden Sterne aus Holland jene aus Kroatien mit 3:1, obwohl sie nach einer gelb-roten Karte fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl spielen. Ein gutes Spiel. An der Seitenlinie wirkt Trainer Aaron Winter im feinen Zwirn zufrieden. Er wird schon wissen, wie es geht. Schließlich war er mit den Niederlanden 1988 ja selbst Europameister. Jetzt ein wenig Fußball-Indie-Rock aus Ulm. Hier sind die Autos.
Wir holen den Pokal, der Rest ist uns egal, der Rest ist uns egal. Wir wollen nur den Pokal. Politik, du hast den Ball gestohlen, gib ihn wieder her. Er gehört nicht dir und es vermisst dich jemand sehr.
EM in Baden-Württemberg, die diesen Sommer stattfand. Stehen geblieben war ich beim Spiel der Niederlande gegen Kroatien in Ulm. Und 5 Tage später trifft Deutschland am Abend im Stadion an der Kreuzeiche auf den Erzrivalen Österreich. Nach der Niederlage im 2. Spiel gegen Portugal mit 3:4 geht es für die Gastgeber nun nur noch darum, sich mit einem Sieg die Teilnahme am Spiel um Platz 5 zu sichern. Dieser berechtigt nämlich noch zur Teilnahme an der U20-Fußball-WM im kommenden Jahr in Südkorea. Österreich dagegen kann mit einem Erfolg gar ins Halbfinale einziehen. Auch wenn für Deutschlands aufgehende Sterne der Zenit des Turniers nicht mehr zu erreichen ist, klingt der EM-Song von Dominik Sands unbeirrt weiter aus den Stadionlautsprechern. Wir können Berge versetzen, können die Grenzen bewegen, solange wir nur gemeinsam unser Ziel anstreben. Für Deutschland ist es nur noch ein Minimalziel, aber der Song ist ja auch für alle anderen teilnehmenden Mannschaften da. 13.328 Zuschauer an der Kreuzeiche bedeuten die bis dato zweitbeste Kulisse bei dieser EM. Dem Vernehmen nach ist das Stadion zum ersten Mal ausverkauft, seit Reutlingen 2003 aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Anders als beim Spiel in Ulm ist das hier keine Schülerveranstaltung. Die Anstoßzeit von 19.30 Uhr hat vor allem viele Familien ins Stadion gelockt. Und auf der Tribüne tummeln sich erneut zahlreiche Scouts. Carlo Ancelotti ist diesmal nachweislich nicht unter ihnen. Viele Fans tragen DFB-Trikots oder sind mit Utensilien in Landesfarben ausgestattet. Flaggen, Hüte, Fähnchen, Blumenketten, Schminke, das alles erinnert ein wenig an die Zuschauer beim Besuch eines A-Länderspiels. Vereinzelte Österreicher sind auch zu entdecken. Die Besucher sehen relativ ereignislose erste 45 Minuten mit zu vielen Fehlpässen. DFB-Maskottchen Paule animiert derweil das Publikum erfolgreich zum isländischen U. In der zweiten Hälfte hat vor allem der neu ins Team gerückte Janis Horn vom VfL Wolfsburg plötzlich einen Sahnetag erwischt. Er bereitet 3 Tore vor. Deutschland schlägt Österreich mit 3:0. Die U20-WM ist zum Greifen nahe. Nach der Partie sagt Horn, dass es ein zähes Spiel gewesen sei, da beide Teams unbedingt gewinnen mussten. Ich habe zunächst eine ausgeglichene Partie erlebt, die Deutschland am Ende aber souverän gewonnen hat, so der Linksverteidiger. Im Spiel um Platz 5 gegen die Niederlande würde er gerne seinen zweiten Einsatz bei dieser EM feiern und wieder als Linksverteidiger auflaufen. Im Vordergrund stehe aber das Gewinnen. U19-Trainer Guido Streichsbier zeigt sich in der Pressekonferenz ebenfalls glücklich über den ersten Erfolg. Er spricht von einer noch nicht so zielstrebigen ersten Halbzeit und einer besseren zweiten. Vor allem nach dem 2:0 habe sein Team mutig nach vorne verteidigt. Die Frage, ob das Turnier anders verlaufen wäre, wenn Janis Horn nicht erst gegen Österreich in der Startelf gestanden hätte, hält er für hypothetisch. Allerdings möchte er nicht ausschließen, dass er sich morgen früh genau darüber vielleicht ärgern werde. Auch DFB-Sportdirektor Hansi Flick ist erleichtert. Er unterstreicht vor allem, welch wertvolle Erfahrungen junge Spieler bei einem Turnier wie dieser U19-EM sammeln könnten. Er verweist auf gut entwickelte Mannschaften und eine tolle Mannschaft in Deutschland mit toller Basis für die Zukunft. Aufgehende Sterne.
Lass uns zum Himmel fliegen, denn in der Nacht sind wir leuchtende Sterne, die nicht vom Himmel fallen, in ihrem Glanz erstrahlen. Aufgehende Sterne, hab es bis hierher geschafft, die Nacht zum Tag gemacht.
Dominik Sanz und Aufgehende Sterne, so klang es also im Stadion bei der U19-EM, egal bei welchem Spiel. Jan-Hansi Flick, der Sportdirektor des DFB, der denkt auch schon weiter als über diese U19-EM hinaus. Flick ist überzeugt davon, dass Deutschland noch mehr in die individuelle Förderung von Spielern investieren muss, damit sich Talente noch besser entwickeln können. Als Vorbilder nennt er Spanien und Portugal. Bei Holland wiederum imponiert ihm die mannschaftliche Geschlossenheit. Gegen eben diese holländische Mannschaft steht Janis Horn 4 Tage später im Spiel um Platz 5 schließlich wieder von Beginn an auf dem Rasen. Knapp 9000 Zuschauer sehen in Sandhausen ein abwechslungsreiches und spannendes Match. Nach 120 Minuten steht es 3:3. Am Ende gewinnt Deutschland mit 5:4 im Elfmeterschießen und bucht das Ticket für Südkorea. Dort wird es bei der U20-WM 2017 ein Wiedersehen mit England, Portugal, Italien und U19-Europameister Frankreich geben. Les Bleus gewinnen das Turnier mit einem souveränen 4:0 im Finale gegen Italien. 25.100 Zuschauer sehen das Spiel in Sinsheim und sorgen dafür, dass auch das Endspiel ausverkauft ist. Mit insgesamt 162.972 Zuschauern ist die vom DFB angestrebte Marke von 100.000 Besuchern bei weitem überboten. Das Eröffnungsspiel ist zudem das am besten besuchte Juniorenländerspiel überhaupt. Das kann sich sehen lassen. Der Verband ist über die Organisation der EM in Baden und Württemberg hoch erfreut und auch die durchführenden Vereine zeigen sich zufrieden. Und ich habe hier im Gepäck noch mehr Sterne.
Deine Pläne stehen, stehen, stehen. 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 Du solltest meine sehen. Du solltest meine sehen. Du solltest meine sehen.
Keine Sterne in Athen, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein.
3, 4, 5 Mal in einem Monat.
Keine Sterne in Athen,
jetzt mal so leer, ne?
Stattdessen Schnaps in St. Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt,
komm, erzähl noch.
Sie hat gesagt, es müsste sein.
Ja, natürlich hat es keine Sterne in Athen, sind ja alle hier gewesen, diese Sterne, diese aufgehenden in Baden und Württemberg. Bei der U19-EM, vor allem kleinere Clubs, fühlen sich durch die Juniorenländerspiele in ihren Stadien stärker auf der Fußballlandkarte wahrgenommen. Luca Maibaum, der Marketingmitarbeiter beim SV Sandhausen ist, bezeichnet das Spiel um Platz 5 als ein sportliches Highlight für seinen Verein. Gleiches gilt auch für den ersten FC Heidenheim. Hier möchte Pressesprecher Markus Gamm zwar nicht verleugnen, dass die Organisation der U19-EM einen Mehraufwand bedeutete, vor allem da sie in die Vorbereitungszeit der Profis fiel. Durch die Erfahrungen aus dem Alltag der zweiten Liga sei es andererseits aber auch kein Problem gewesen, die geforderten Standards zu erfüllen. Doch hätte in Sandhausen oder Heidenheim noch vor wenigen Jahren niemand von solch einem Länderspiel überhaupt geträumt. Beide Clubs teilen mit, dass sie wissen, wo sie herkommen und dass sie den Zuschlag als Spieler der U19-EM nicht als Selbstverständlichkeit betrachten. Dennoch hoffen beide auf die Austragung weiterer internationaler Spieler. Und so finden sie sich auch hier wieder. Aufgehende Sterne. Wer den ganzen Text nochmal nachlesen möchte, der findet ihn im Fußballmagazin Im Spiel, Ausgabe 4, 2016. Dort durfte ich ihn veröffentlichen. Oder aber ihr probiert's über herrengedeckt.blogspot.de. Dort auch alle vergangenen Ausgaben von Fußballkultur und Musik. Herrengedeck zum Nachhören. Ebenso über Facebook und die Seite des Senders. Das ist www.freefm.de. Tippt's ein in eure Adresszeile, es lohnt sich. Und dann weiter /Programm/Herrengedeck. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann wird der Bochumer Fußballautor Ben Redelings mein Gesprächspartner sein. Echter Fußballflair aus dem Pott erwartet euch dann. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und hier für euch zum Abschied noch einer von ganz oben, dort wo die Sterne sind. Christian Bruns, Captain Future. Macht's gut, schöne Woche, ade.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig. Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.